Ja, von Versagern umgeben. Hans-Jürgen, ich würde sagen, das war mal wieder ein voller Misserfolg. Da hast du dir vielleicht einiges vorgenommen, wolltest endlich mal einiges ändern, es besser machen und dann wieder nicht geschafft. Tja, vielleicht einer dieser frustrierenden Tage, du würdest am liebsten in dein Bett kriechen, die Decke über den Kopf ziehen, niemanden sehen, mit niemandem reden müssen, alleine aushalten, was du schon wieder nicht geschafft hast. Wahrscheinlich bist du frustriert und hast resigniert. Das Jahr 2011 ist nun gut 4 Monate alt. Ich weiß nicht, mit welchen guten Vorsätzen Sie ins Jahr gestartet sind. Vielleicht voller Eifer und Optimismus, es doch endlich zu schaffen, das eine oder andere Laster abzulegen. Keine Notlügen mehr in der Firma, Geduld, wenn die Schwiegereltern anrufen und endlich einmal regelmäßig mit den Kindern eine Radtour machen. Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie es geschafft haben. Leider gehöre ich nicht zu den Leuten, die ihre To-Do-Liste für 2011 schon abgehakt hätten. Für mich müsste es eher noch einmal Anfang Januar 2011 sein. Ich wohne in einer WG und ich sage nur Stichwort meine Mitbewohnerin Tanja. Diese Frau ist mir einfach zu anstrengend. Sie scheint zwar ziemlich gut mit mir klarzukommen, aber das beruht nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit. Schon am Frühstückstisch anstrengende Diskussionen über Politik zu führen, das ist mir einfach zu viel. Und ich will schon gar nicht hören, was sie gestern erlebt hat, heute noch vorhat und morgen unbedingt tun will. Wenn sie die letzte Scheibe Brot isst, bin ich auf 180. Würde das ein anderer machen, wäre alles gar kein Problem. Und wenn ich sonntagmorgens aufwache, weil sie unter der Dusche singt, dann sehne ich den Tag herbei, an dem sich unsere Wege trennen und hoffe, dass die nächste Generation Oropax nun wirklich endlich schalldicht ist. So plane ich meinen Tag strategisch. Stehe morgens extra früh auf, damit ich meine Ruhe habe, horte schon einmal ein paar Scheiben Brot in meinem Zimmer und ziehe nach meinem Tag in der Bibliothek schnell meine Laufschuhe an, damit ich noch eine Runde rausgehen kann und nicht mit ihr essen muss. Während sie zu mir sagt, Heike, es wäre so schön, wenn wir mal wieder etwas zusammen unternehmen könnten. Und hier in der Küche ist noch Lasagne, falls du Hunger hast. Sollte ich also nur einen einzigen Tag denken, dass ich eigentlich ein ziemlich guter Mensch bin, mich auch engagiere und mich um arme Kinder kümmere, dann muss ich eigentlich nur nach Hause kommen. Und ich merke, ich schaffe es wieder nicht. Geduld zu haben, freundlich zu sein und auf die Bedürfnisse meiner Mitbewohnerin Tanja einzugehen. Dabei ist sie jemand, mit der man eigentlich ganz gut zusammenwohnen kann. Von merkwürdigen Mitbewohnern kenne ich da ganz andere Geschichten. Es frustriert mich, es einfach nicht hinzubekommen und hinter meinen eigenen Vorsätzen und Erwartungen zurückzubleiben. Aber mal ehrlich, das sind eigentlich noch die harmloseren Dinge. Manchmal tun sich noch ganz andere Abgründe auf. Betrug bei der Steuererklärung, ein Flirt und ein paar E-Mails zu viel mit dem Bekannten, der doch eigentlich verheiratet ist. Oder der Familienstreit, der schon Jahre andauert und bei dem keiner bereit ist, dem anderen zu vergeben. Das sind dann Dinge, die nicht nur ein paar Vorsätze für das neue Jahr betreffen, sondern unter Umständen eine ganze Lebensphase prägen und weitreichende Konsequenzen haben. Es ist schmerzhaft, hinter den eigenen Erwartungen zurückzubleiben. Du schaffst das nicht. Du doch nicht. Schäm dich, dass du so ein schlechter Mensch bist. Vielleicht denken Sie jetzt, dass ich Ihnen gute Ratschläge gebe, wie man nun der moralisch bessere Mensch wird, wie man über seinen Schatten springt und die guten Vorsätze für 2011 doch noch realisiert bekommt. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Vielleicht geht es Ihnen aber auch ganz anders. Sie sind erfolgsverwöhnt und was immer Sie sich vornehmen, egal welche Vorsätze Sie sich machen, Sie schaffen es gewiss. Mein Respekt, ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen. Diese Predigt ist dann wahrscheinlich nicht ganz Ihr Thema. Die Bibel redet ganz realistisch von Menschen. Von solchen, die es nicht so gut hinbekommen. Und ich möchte Ihnen jetzt eine Geschichte aus dem Neuen Testament erzählen, bei der es um genau so einen Menschen geht. Um einen, der moralisch auf ganzer Linie versagt hat. Jesus zieht in eine Stadt ein. Die ganze Stadt ist auf den Beinen, um ihn zu begrüßen. Würdenträger, Priester, Schaulustige. Etwas im Hintergrund ist jemand, mit dem will keiner wirklich etwas zu tun haben. Wir würden vielleicht sagen, ein Mafioso oder ein inoffizieller Mitarbeiter. Jemand, der mit der damaligen Besatzungsmacht kollaboriert und die Leute übers Ohr haut. Ihnen viel zu viel Geld abknöpft, aber sie können nichts dagegen machen, weil die Besatzungsmacht hinter ihm steht. Der Mann heißt Zachäus. Manche von Ihnen kennen Zachäus vielleicht aus dem Kindergottesdienst, als kleine, etwas bemitleidenswerte Gestalt. Aber ich bin mir sicher, hätten wir Zachäus gekannt, wir hätten ihn wohl nicht bemitleidet. Wir wären wahrscheinlich besten Gewissens von ihm abgerückt. Es tut mir leid. Mit so einem wollen wir nichts zu tun haben. Tut mir leid. Es gibt einfach Grenzen. Zachäus also wohnt auch in der Stadt, die Jesus besucht. Und weil er etwas klein ist und in der ersten Reihe an der Straße so viele Leute stehen, rennt er voraus, klettert auf einen Baum, um von dort besser schauen zu können. Jesus zieht in die Stadt ein, macht Halt unter dem Baum, auf dem Zachäus sitzt. Jesus schaut nach oben und sagt: Zachäus! Aha, denken die umherstehenden Leute, jetzt geht es los. Jetzt wird Jesus diesem Menschen ordentlich die Meinung sagen. Ihm sagen, wie unverantwortlich doch sein Verhalten ist. Das muss doch mal gesagt werden. Aber Jesus sagt: Zachäus, komm herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Schweigen ringsum. Zachäus ist völlig verblüfft und klettert schließlich vom Baum herunter. Die umherstehenden Leute denken: Aha, er will es ihm im Haus sagen. Also drängen sie sich um die Fenster des Hauses, in das Jesus und sein Team gerade eingekehrt sind. Sie hören von drinnen aber keine Moralpredigt, sondern Gläser klirren, Lachen, fröhliche Gespräche. Hin und wieder geht die Tür auf. Der Partyservice liefert nach. Ein Fest. Und gerade während dieses Festes steht Zachäus auf und sagt irgendwann: Ich will von jetzt an mein Leben ändern. Ich gebe den Leuten vielfach zurück, was ich ihnen genommen habe. Und ich gebe die Hälfte meines Vermögens den Armen. Eine merkwürdige Geschichte. Jesus, warum gehst du auf einen kleinen Gauner ein? In Jericho am Wegrand standen doch auch Leute, die hätten es viel eher verdient gehabt. Sie führten ein Leben nach den religiösen Vorschriften der damaligen Zeit. Ich habe immer gedacht, dass bei dir nur zählt, wie wir leben und was wir richtig machen. Schließlich bist du doch der vorbildliche Mensch. Derjenige, der keine Fehler macht. Warum interessierst du dich für einen moralischen Versager? Warum feierst du mit einem Fiesling, statt ihn zurechtzuweisen? Vielleicht fragen Sie sich jetzt, ob Zachäus noch eine andere Seite hatte. Vielleicht gab es ja noch den guten Zachäus. Vielleicht war er manchmal großzügig, hatte einen guten Tag und verschenkte, statt zu betrügen. Oder vielleicht liegen die Ursachen einfach tief in seiner Kindheit. Und weil schon sein Vater ein betrügerischer Kollaborateur war, hatte er eigentlich keine andere Wahl. Er musste quasi in die Fußstapfen seines Vaters treten. Er konnte gar nicht anders. Mildernde Umstände, würden wir vielleicht sagen. Vielleicht. Aber für Jesus spielt es hier keine Rolle, ob Zachäus nun moralisch 2 bis 3, 3 minus oder 5 plus war. Er hatte keine weiße Weste. Punkt. Möglicherweise fänden sie es, wie die umherstehenden Leute, ebenfalls gerecht, dass Jesus ihn tadelt. Aber er lädt sich bei ihm ein. Und das ist eine große Ehre für Zachäus. Denn wer im Orient bei einem anderen zu Gast ist, der ehrt den Gastgeber. Er kennt ihn als Gegenüber an. Mit dieser Selbsteinladung bei Zachäus tut Jesus das, was er am liebsten tut. Er spricht seine Freundschaftseinladung aus. Nein, kein Tadel. Sein Erbarmen ist größer und seine Gnade schneller. Als Jesus Zachäus anspricht, ist er aufgeregt, steigt vom Baum herab. Er läuft und merkt, dass sein Moment gekommen ist. Da ist Jesus und schenkt ihm, Zachäus, die weiße Weste. Zachäus ist überwältigt davon. Er kann gar nicht anders, als sich das gefallen zu lassen. Er argumentiert nicht mit Jesus und legt seine vermeintlich guten Seiten in die Waagschale. Er plädiert nicht auf mildernde Umstände. Er ist im Glückstaumel, lässt sich die weiße Weste schenken und gibt damit Jesus und seiner Freundschaftseinladung recht. So macht er sich selbst die größte Freude. Und so macht er Jesus die größte Freude. Was ist das für ein Gott, der mit einem Fiesling feiert, statt ihn zurechtzuweisen? Wo bleibt der moralische Anspruch? Was treibt ihn an? Ist das Gnade? Gnade ist nichts, was wir verinnerlicht hätten. Schon seit Kindertagen prägen uns Sätze wie »Hast du was, dann bist du was«. Für den Erfolg muss man hart arbeiten. Es gibt nichts geschenkt. Warum sollte es so etwas unverdient einfach so geben? Warum sollte ein Gott Geschenke verteilen, statt Gehorsam zu fordern? Gnadenmomente in zwischenmenschlichen Beziehungen, und gewiss, die gibt es, die malen uns ein Stück davon vor Augen, wie Gott ist. Sie zeigen uns einen Ausschnitt von seiner Sehnsucht nach uns Menschen, von seiner Liebe zu uns. Und wir bekommen einen Eindruck von Gottes Gnade. Vielleicht so. Eine Mutter in den Slums in Südafrika. Einige Monate ist es her, dass ihre Tochter ihr Portemonnaie mit den wenigen, aber wichtigen Ersparnissen geklaut hat. Und dann ist sie, die Tochter, mit dem geklauten Portemonnaie in die große Stadt gefahren. Seit diesem Tag hat die Mutter nichts von ihr gehört. Sie arbeitet viel, noch viel mehr als sonst, um irgendwie wieder an ein wenig Geld zu kommen. Schließlich muss sie noch die drei anderen Kinder irgendwie durchbringen. Und so arbeitet sie, so viel es geht, und spart, wo immer möglich. Und jeden Abend sitzt sie zu Hause, zählt das Geld und hat nur einen Gedanken im Kopf. Wann wird es genug sein? Wann ist genug Geld da, damit ich mir endlich ein Busticket in die große Stadt kaufen kann? Wo kann ich noch sparen? Nach 10 Monaten ist es soweit. Sie kauft sich das Busticket und sie fährt in die große Stadt. Und sie geht in die Bars und in die Hotels und überall, wo es möglich ist, hängt sie ihren Zettel auf mit der Nachricht, Josie, komm zurück. Ich warte auf dich. Freitag, 13.30 Uhr am Busbahnhof. Ein Bild für Gott? Gnade heißt, dass es nichts gibt, was wir tun können, damit uns Gott mehr liebt. Und Gnade heißt auch, dass es nichts gibt, das wir tun können, damit uns Gott weniger liebt. Oder vielleicht so. Peter in Berlin, der seinen alten Studienfreund in der Reha-Klinik besucht. Damals in der Prüfungszeit hatte sich Peter nicht mehr auf seinen Freund verlassen können. Als er ihn angerufen hat, hatte der Freund keine Zeit. Als er jemanden brauchte, der ihn aufmuntert, war er nicht da für ihn. Und als Peter durch seine Abschlussprüfung gefallen war, wollte der Freund den Abend lieber zum Rudern gehen, als sich mit ihm zu treffen. Noch immer hat der Freund zwei seiner Lieblingsplatten, die ihm damals so viel bedeutet haben. Und es war nicht mehr zu einer Aussprache zwischen den beiden gekommen. Ihre Wege hatten sich getrennt. Peter war enttäuscht. Vor einigen Tagen nun hat er die Schwester des Freundes getroffen, die ihm gesagt hat, dass es dem Freund von damals gar nicht gut geht. Und kurz entschlossen macht sich Peter auf. Er setzt sich in sein Auto und er fährt zu seinem Freund in die Reha-Klinik. Ein Bild für Gott? Noch einmal, Gnade heißt, dass es nichts gibt, was wir tun können, damit uns Gott mehr liebt. Und Gnade heißt auch, dass es nichts gibt, das wir tun können, damit uns Gott weniger liebt. Ein Oberzollbeamter in Palästina. Einer, der in die eigene Tasche wirtschaftet. Zachäus war ein Gauner, kein ehrlicher Mann. Er hat das Geld anderer Leute verwendet, um sich selbst zu bereichern. Er war ein Abzocker, einer, der bestraft werden müsste. Aber Jesus geht nicht zu den religiösen Autoritäten der damaligen Zeit. Er geht nicht zu den Pharisäern oder Schriftgelehrten und zeigt ihn an. Nein, Jesus lädt sich bei ihm ein. Gnade heißt, dass es nichts gibt, das wir tun können, damit uns Gott weniger liebt. Keine unehrlichen Bankgeschäfte, keine Abzockerei. Dennoch und trotz allem kommt Jesus, wie die Mutter in Südafrika, wie Peter in Berlin. Und er spricht seine Freundschaftseinladung aus. Zachäus hat Freundschaft mit Jesus geschlossen. Er lässt sich Gottes Gnade gefallen. Da ist ein Fest, Gläser klirren, Lachen, fröhliche Gespräche. Hin und wieder geht die Tür auf. Der Partyservice liefert nach. Zachäus freut sich. Es wird gefeiert. Und durch die Freundschaft mit Jesus hat das Lebenshaus von Zachäus ein neues Fundament bekommen. Er ist nicht länger der Sünder, sondern der Beschenkte, Gottes Freund. Und dieser neue Status verändert sein ganzes Leben. Er baut sein Leben nun anders, nicht länger auf Betrug und Abzockerei. Mit diesem neuen Fundament kann er gar nicht anders, als zu sagen, ich will von jetzt an mein Leben ändern. Ich gebe den Leuten vielfach zurück, was ich ihnen unrechtmäßig genommen habe. Und ich gebe die Hälfte meines Vermögens den Armen. Jesus hat das nicht gefordert. Aber weil Zachäus überwältigt ist, dass Jesus mit ihm Freundschaft schließt, weil er eine weiße Weste bekommt, deshalb will er sich ändern. Sein neues Lebensfundament bringt einen neuen Lebenswandel mit sich. Die Freundschaft verändert Maßstäbe. Was ist das für ein Gott, der mit einem Fiesling feiert, statt ihn zurechtzuweisen? Gott ist auf der Suche, wie die Mutter in Südafrika, wie Peter in Berlin. Seine Liebe und seine Sehnsucht nach den Menschen drängt ihn auf diese Erde. Er macht sich klein, er wird einer von ihnen. Er lässt sich demütigen, er lässt sich verspotten, schlagen, ja töten, obwohl er doch Gott ist. Aus Liebe. Er tut es, um seine Freundschaftseinladung an Zachäus auszusprechen. Ausgerechnet Zachäus. Er tut es, um Menschen, die gnadenlos scheitern, Menschen wie Hans-Jürgen aus dem Theaterstück, seine Freundschaftseinladung auszusprechen, um ihm die weiße Weste zu schenken. Ausgerechnet Hans-Jürgen. Und da ist Freude, Strahlen, Feiern, Lachen. Das ist der Grund, warum sich Christen treffen und gemeinsam Gottesdienst feiern. Vielleicht sind sie erstaunt und wundern sich. Unglaublich? Vielleicht haben sie Lust bekommen, mitzufeiern und dem Gott zu danken, der sich aufgemacht hat, Versager zu suchen. Am Eingang haben sie übrigens so eine kleine Freundschaftseinladung überreicht bekommen. Ausgerechnet sie. Vielleicht hat ihnen die Predigt auch etwas von der Menschenfreundlichkeit Gottes, von seiner Gnade vor Augen gemalt. Ich lade sie ein, während des nächsten Liedes mit Gott zu reden. Sie können ein kurzes Gebet sprechen und ihre Freude und ihr Erstaunen ausdrücken über einen Gott, der Sehnsucht nach Versagern hat. Denn Gnade heißt, dass es nichts gibt, das wir tun können, damit uns Gott mehr liebt. Und Gnade heißt auch, dass es nichts gibt, das wir tun könnten, damit uns Gott weniger liebt. Nichts kann Gott daran hindern, uns so zu lieben. Gott liebt uns schon jetzt, so sehr wie ein unendlicher Gott eben lieben kann. Amen.